Herzlich willkommen zu Finance Data People, dem Podcast für Private Equity, Deals und Corporate Finance. Mein Name ist Sascha Hagenmüller und ich bin Co-Founder und Managing Director der Radial Consulting Group, einer Boutique für Finance- und Transaktionsberatung, die eingefahrene Denkmuster hinterfragt und neue Standards setzt. In diesem Podcast sprechen wir über aktuelle Herausforderungen im Dealmaking, identifizieren konkrete Werthebel und schauen hinter die Kulissen der Finanzwelt. Ihr lernt außergewöhnliche Unternehmerpersönlichkeiten und spannende Geschäftsmodelle kennen und bekommt ehrliche Einblicke, die inspirieren. Viel Freude beim Zuhören und Zuschauen. Franz, ganz herzlich willkommen in München.
Danke dir.
Ja, ich glaube, das Thema Gründen und Unternehmertum zieht sich durch dein ganzes Leben, kann man fast sagen. Und es ging ja schon sehr, sehr früh los, nämlich mit der ersten Gründung in Indonesien. Da musst du uns jetzt mal kurz abholen, wie es dazu kam.
Ja, gerne. Ich glaube, der Wunsch, Unternehmer zu sein, ist schon Jahre davor in der Schulzeit entstanden, als ich circa 15, 16 war. Hatte immer einen großen Wunsch nach Freiheit und auch Spaß an Verantwortung. Ich glaube, so ganz kann man seine Freiheit in der Schulzeit noch nicht ausleben. Man hat normalerweise kein Geld und kann ich auch mal nicht mal eben ein Unternehmen gründen. Und dann habe ich mich, bevor ich quasi auf den Unternehmerpfad eingebogen bin, erstmal ins Thema Verantwortung reingelehnt, war dann Schülersprecher im Jugendparlament und anderweitig aktiv. Zwischendurch tatsächlich überlegt, auch parteipolitisch aktiv zu werden, aber dann doch gemerkt, dass das ein recht zäher Pfad ist und natürlich auch ein schlechter Pfad, um Geld zu verdienen. Und dann habe ich die erste Möglichkeit abzubiegen, direkt nach dem Abi genutzt. War offiziell eigentlich als staatlicher Freiwilliger, also finanziert vom deutschen Staat in Indonesien als Englischlehrer eingesetzt. Hatte aber dort an der Schule einen Unternehmer kennengelernt. Die Schule wurde von einem lokalen Unternehmer, der Mikrokredite für Landwirte organisiert hat, unterstützt und dann mit dem ein kleines Unternehmen gestartet. Das war recht improvisiert. Wir haben lokale Früchte von den Landwirten gekauft und dann weiterverarbeitet und im Tourismusmarkt recht hochmarschig weiterverkauft. War wenig skalierbar, aber definitiv eine bereichernde Erfahrung. Man hat mir dann viel Mut gegeben, früh nach der Uni professioneller zu gründen.
Super spannend. Hattet ihr dann auch Leute und so oder habt ihr das so?
Ja, wir hatten ein kleines Team, circa 6 Leute waren das. Okay. Das waren überwiegend Mütter aus dem Dorf, die keinen Job in der Stadt annehmen konnten, weil sie halt familiäre Verpflichtungen hatten. Und die haben bei uns in der Produktion gearbeitet. Und ich habe dann den Vertrieb gemacht und musste auch tatsächlich Indonesisch lernen, um da irgendwie mit dem Team und den Kunden zurechtzukommen. Also da gab es viele, viele praktische Herausforderungen. Aber die Nachfrage war da. Wir haben so Drachenfrüchte und Mangos, so quasi Organic Food Snacks verkauft. Und ich habe gelernt, dass man mit viel Energie und den richtigen Kontakten eigentlich auch ohne Vorerfahrung in einer bestimmten Branche was auf die Beine stellen kann.
Wie lange hat es gedauert, Indonesisch zu lernen?
Gar nicht so lang. Glaube ich, nach 3-4 Monaten war ich konversationsfähig. Man muss dazu sagen, dass die indonesische Sprache erst 1950 erfunden wurde und ein bisschen weniger Grammatik hat als die deutsche Sprache. Dementsprechend war es nicht die schwerste Sprache zu lernen.
Ja, ja, trotzdem beeindruckend. Ja. Sprichst du noch Indonesisch heute, oder?
Masih sediket, immer noch ein bisschen, okay. Aber nicht mehr, ja, ich kann mich noch unterhalten, aber jetzt nicht mehr über politische Themen oder wirtschaftliche Themen.
Cool, ja, das ist schon mal super spannend. Und dann ging ja eigentlich, ich meine, in unserer Branche würde man sagen, wahrscheinlich die Bilderbuchausbildung los mit St. Gallen, Harvard, dann JP Morgan, dann McKinsey, wenn ich es richtig im Kopf habe. Hol uns da mal kurz ab, wie es dann weiterging nach deinem indonesischen Ausflug.
Korrekt, ja, gerne. Ich habe mich entschieden, dann doch noch zu studieren. Zwischendurch war ich der Gedanke, in Indonesien zu bleiben und es weiter aufzubauen. Habe aber gemerkt, dass das Geschäftsmodell nicht unbedingt skalierbar ist und ich doch nochmal quasi von den Profis lernen will. Bin dann eben nach St. Gallen und hatte schon das Thema Beratung und Investmentbanking ganz klar auf dem Radar. Also ich bin da nicht durch die anderen Studenten irgendwie reingerutscht, was tatsächlich vielen passiert an diesen Unis wie HSG und WAU, dass sie da irgendwie so reinstolpern, weil jeder, der gerade ausgucken kann und ein bisschen hungrig ist, bewirbt sich dann bei McKinsey. Bei mir war das schon vorab geplant als quasi Mittel zum Zweck, um ja Kredibilität, Hard Skills und auch ein relevantes Netzwerk aufzubauen.
Woher kam das so jung? Also welche Wunsch oder Prägung oder was steht da dahinter?
Ich glaube, es war immer ursprünglich der Wunsch, der schon jung aufkam, so frei wie möglich zu sein und dadurch der Pfad ins Unternehmertum. Ich glaube, auch ein bisschen familiär geprägt, aber in einem unerwarteten Sinne. Meine Eltern sind überhaupt keine Unternehmer, sondern meine Mutter ist Psychotherapeutin, mein Vater ist Psychiater und Psychoanalytiker, sein Leben lang in einem Angestelltenverhältnis und macht dort fantastische Arbeit. Also ist natürlich für die Gesellschaft eine extrem wichtige Rolle, psychisch kranken Menschen zu helfen. Aber ich habe immer auch ein bisschen die Einschränkungen oder das Leiden von Angestellten mit beschränkten Budgets, schlechten Entscheidungspfaden mitbekommen und für mich gedacht, dass ich das gerne in meinem Leben anders gestalten möchte. Und wenn man dann sich ein bisschen mit Unternehmenslebensläufen, insbesondere Lebensläufen von Startup-Gründern auseinandersetzt, dann merkt man, dass viele mal zumindest 1-2 Jahre bei McKinsey gedient haben, um da das Toolkit zu lernen.
Okay, also warst du in St. Gallen quasi, wusstest genau, wo es hingehen soll.
Ja.
Harvard, JP Morgan, McKinsey.
Ja, korrekt. Ja, ich habe dann da alles irgendwie halt durchgebuttert und meine Pflichten erledigt, sage ich mal. Habe das immer auch schon mit auch Spaß gesehen, ja, also man konnte da auch was lernen, also es war jetzt nicht so, als ob das alles schlechte Jobs sind, die Leute sind ja total gut und ich konnte dort auch viel lernen, habe mich aber nicht langfristig dort gesehen und es wurde dann schon im Praktikum bei McKinsey bestätigt, lustige Anekdote von meinem zweiten Projekt dort, das war eine Post-Merger-Integration von zwei Banken im Nahen Osten, eigentlich inhaltlich total spannend und super globales Team. Aber wir waren nur fokussiert auf das Mapping von IT-Systemen, also Post-Merge-Integration der beiden IT-Landschaften. Und es war sehr evident, dass es da größere kulturelle Change-Management-Probleme auf dem Projekt gibt. Und ich habe dann angefangen, sehr viele Fragen an meinen Projektleiter zu stellen, wie man damit denn umgeht und was sonstige Risiken für den Erfolg vom Merger sein könnten. Und da war die Antwort dann oft, ja, das ist das Thema der anderen Workstreams. Mhm. Und ich habe eigentlich auch, so spannend deine Fragen sind, ich habe eigentlich gar keine Zeit, mich da mit jetzt auseinanderzusetzen. Und das hat dann nochmal bestätigt, dass diese kleinteilige Arbeit mit dem Risiko, dass man das große Ganze nicht versteht oder erst nach 5 oder 10 Jahren auf der Karriereleiter, auf Partnerebene dann wirklich versteht, dass das für mich nicht der motivierendste Part ist.
Das war in welchem Jahr? Also wo befinden wir uns jetzt circa?
Ich glaube, das war circa 2018.
Mhm. 2018 und dann kam es zur eigenen Gründung.
Genau, ja. Ich habe ab 2019 mich mit verschiedenen Ideen und potenziellen Mitgründern auseinandergesetzt, das Ganze auch recht strukturiert angegangen mit einem Kollegen von der ETH Zürich, dem Leo von Kleist und später dann mit einem älteren McKinsey-Projektleiter, dem Oskar Ziegler. Und wir haben uns dafür Zeit genommen, also wir haben verschiedene Märkte angeschaut und viel Kundenrecherche, viele Experteninterviews geführt. Und dann offiziell erst 2020 gegründet, aber es war eine Vorbereitungsphase von circa einem Jahr, 4 Wochenenden und
Part-Time. Das finde ich wirklich spannend, weil wenn man viel mit Unternehmern spricht, dann merkt man ja, die rutschen da manchmal so rein. Also der Wunsch ist irgendwie immer da und so war es bei mir auch. Und irgendwann eines Tages sagst du halt, ja, das liegt jetzt nahe, das kann ich gut, jetzt mache ich das einfach mal.
Ja.
Und bei dir scheint es ja wirklich so ein Prozess gewesen zu sein. Also hast du anscheinend schon mit 16, 17 wahrscheinlich gewusst, da soll es hingehen.
Die Station.
Frei werde ich nur als Unternehmer, das kann ich auch zu 100 20% unterschreiben, dass es im Leben so ist.
Ja, ja.
Und dann hast du es ja knallhart durchgezogen. Also quasi Elite-Uni, nochmal Elite-Uni, JP Morgan Investmentbank, McKinsey Top-Strategieberatung.
Ja.
Und dann quasi so, jetzt habe ich das alles mal durchlebt und jetzt gehe ich nochmal strukturiert an das Thema ran und guck mir ganz, habt ihr euch alles Mögliche dann angeguckt oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also die Zusammenfassung, und dass es wirklich ein Prozess war, stimmt. Wir haben uns schon primär Themen angeguckt, wo wir irgendwie einen inhaltlichen Bezug oder quasi einen unique Insight hatten. Wir kamen dann auf das Logistikthema, weil mein Mitgründer Oskar bei McKinsey schon viele große Logistikkonzerne beraten hatte. Wir haben aber gleichzeitig auch ganz andere Themen wie damals ging es in den frühen AI-Fortschritten darum, dass man Mangel an Datensets hat, an annotierten Datensets, die quasi helfen, die Modelle zu trainieren. Da hatte Leo frühe Einblicke über sein Studium an der ETH und weil er da in die Richtung auch an Projekten schon gearbeitet hatte. Das heißt, wir hatten schon Impulse in bestimmte Richtungen, haben uns dann aber sehr strukturiert gefragt, hey, können wir hier wirklich was besser machen? Und wenn wir was besser machen, ist der Pfad groß genug für eine VC-Finanzierung? Und ich glaube, für viele Gründerpfade lohnt sich das auch, einen Prozess aufzusetzen und sich auch die Zeit dafür zu nehmen. Also das kann natürlich dauern. Wenn eine Idee dann nicht gut ist, dann ist man auf einmal 3 Monate wieder zurückgeworfen und braucht nochmal mindestens 3 Monate Runway, sage ich mal, Zeit oder auch Erspartes. Und ich glaube, die Dynamik, dass viele Gründer einfach machen, so wie du das ja auch beschrieben hast, dass bei dir der Fall ist, die kommt aus der Persönlichkeitsstruktur. Es sind Leute, die extrem viel Energie haben, gar nicht wissen, wohin mit der Energie, auch immer Ideen haben, wie man es besser macht und sich nicht von jemand anders was sagen lassen wollen. Ich glaube, das ist extrem wertvoll. Das sollte man auch haben. Das habe ich auch. Es kann aber dazu dann doch helfen, sich quasi einen Prozess aufzugleisen, um in eine Richtung zu laufen, wo man einfach viel Rückenwind hat. Also die Auswahl des Marktes und wenn man ein Softwareunternehmen baut, die Auswahl der ersten Features, die man dann entwickelt, das kostet ja alles Zeit und Geld. Mittlerweile weniger Geld mit AI, aber immer noch viel Zeit. Da kann man seine Chancen schon optimieren. Ich glaube, das würde ich allen ans Herz legen, sich dafür die Zeit zu nehmen.
Mhm. Ja, spannend. Also ich will mal drüber nachdenken und sacken lassen. Tatsächlich, weil das hört sich halt so perfekt fast an, ne? Irgendwie, man weiß, wo man hin will, man bereitet das Ganze vor, studiert entsprechend, macht die entsprechenden Jobs, entscheidet sich dann, okay, jetzt, ich sage es ein bisschen schwarz-weiß, jetzt absichtlich, aber man geht ein paar Ideen durch, entscheidet sich dann für eine Idee und baut dann sowas auf, wie ihr aufgebaut habt. Das ist ja schon
aber was man dazu sagen muss, da ist dann immer auch noch Glück dazu im Spiel, was man nicht durch einen Prozess rausnehmen kann. Man kann es relativ reduzieren, verglichen zum Blinden loslaufen und machen. Aber natürlich hat man ein Risiko zu scheitern. Ja, wir hätten mit Hive auch an die Wand fahren können. Da gab es schon Konkurrenten. Ja, da gab es irgendwie einen Markt mit viel Preisdruck. Also wir hätten auch scheitern können. Ein bisschen Glück gehört immer dazu. Und diese ganzen Stationen, die ich abgearbeitet habe, die waren auch nicht so perfekt, wie es am Ende aussieht. Also bei stumpf gesagt, bei Goldman Sachs wurde ich abgelehnt. Ja, bei JP Morgan hat es dann geklappt, aber ich habe halt die Schweißarbeit gemacht. Ich habe halt extrem viel investiert in die Bewerbung, in meine Noten etc., ins Networking, viel mit Leuten gesprochen. Und am Ende in Retrospektive sieht es dann sehr gut aus auf dem Lebenslauf, aber da waren schon auch Niederlagen dabei. Ja. Und ich glaube, es war teilweise auch diese ganzen Stationen ein bisschen noch aus einer Unsicherheit getrieben. Bin ich schon ready? Bin ich schon genug? Ich hatte auch immer das Gefühl, ich muss jetzt irgendwie noch diese ganzen Qualitätsstempel abholen, um dann quasi zu sagen, jetzt bin ich wirklich, habe ich wirklich Kredibilität für den unternehmerischen Pfad. Also da waren schon auch Niederlagen und Selbstzweifel ein ganz großer Teil der Reise.
Ja, verstanden. Niederlagen gibt es auch im Unternehmertum. Ihr seid 2019 gestartet.
Ja.
2019.
2020 dann offiziell.
2020 offiziell. Ja. Jetzt sind 5 Jahre vergangen. Ihr seid von 0 quasi auf 400 Leute gewachsen, was ja schon also brutal ist, auf gut Deutsch.
Ja.
Was waren da so die, ich meine, ich könnte mir jetzt wahrscheinlich 8 Stunden drüber reden, was da so die wesentlichen Learnings und Themen waren, aber vielleicht gibt es ja so 4, 5 Scheidewege, Entscheidungen, Dinge, die bei dir wirklich hängen geblieben sind, wo du gesagt hast, okay, das war wirklich krass.
Ja, gerne. Ich versuche es vielleicht so ein bisschen anhand der Phasen des Unternehmens zu strukturieren, damit man ja hinterherkommt, weil theoretisch könnte man da jetzt 3 Stunden drüber reden. Ich glaube, am Anfang, was wirklich gut gelaufen ist und was nicht viel besser hätte laufen können, war wirklich, dass wir als Mitgründer komplementär waren. Ja, wir hatten Oskar als tief analytischen Menschen, wir hatten Leo als technischen Menschen, wir hatten mich als sehr extrovertierten Menschen, der sich dann um alles mit Kunden, Team etc. gekümmert hat. Oskar viel um Finance, Operations und andere Sachen. Und dadurch, dass wir viel vorab mit Kunden gesprochen haben, haben wir ziemlich schnell Product Market Fit erreicht. Also nach circa einem halben Jahr oder einem Jahr, die einjährige Vorbereitungsphase ausgeklammert, hatten wir dann eine Software entwickelt, die es E-Commerce-Kunden viel leichter macht, ihre Logistik auszulagern. Und wir hatten also technische Anbindungen zu Shops wie Shopify und WooCommerce und anderen Systemen. Und wir hatten auch ein Warehouse-Management-System, also auf deutschen Lagerverwaltungssystem entwickelt, was wir im Lager einsetzen konnten, um bestimmte Anforderungen für diese Marken einfach effizienter als die Konkurrenz abzuwickeln. Das hat alles sehr, sehr gut funktioniert. Dann haben wir aber mit diesem Product-Market-Fit und auch sehr früher VC-Finanzierung von Picos Capital, Early Bird und später auch amerikanischen Investoren wie Tiger Global, haben wir extrem schnell das Gas voll durchgedrückt und auf Hypergrowth geschalten. Wir hatten im ersten Jahr schon, glaube ich, 15, 20 Mitarbeiter und dann bist du plötzlich nur noch am People-Management und weniger an der Produktentwicklung dran. Mhm. Zeit mit Kunden haben wir schon auch immer noch viel verbracht, aber du bist auf einmal komplett eingespannt in einem Kalender von früh bis spät abends. Also wir mussten echt im zweiten Jahr dann eine Regel einführen, dass keine Meetings nach 23 Uhr gescheduled werden, weil wir teilweise Meetings bis Mitternacht oder 1 Uhr morgens hatten. Und dann um 1 Uhr morgens öffnest du deine E-Mails und denkst dir, fuck, jetzt muss ich hier nochmal 1-2 Stunden E-Mails beantworten. Und da verliert man dann natürlich ein bisschen den Fokus, das Produkt gut weiterzuentwickeln. Mhm. Und man verliert auch die Kapitaleffizienz als Unternehmen, wenn man so viel gleichzeitig macht. Es war damals strategisch schon irgendwie richtig und mit unseren VCs auch abgesprochen, dass wir viele Leute aufbauen und alles versuchen, was man im Sales- und Marketing-Bereich halt so versuchen kann. Damals gab es Kapital ohne Ende. Es war noch die quasi Low-Interest-Rate-Environment, die dann dazu geführt hat, dass alle so viel investieren wie möglich und versuchen, Marktanteile zu gewinnen. Das haben wir aggressiv mitgespielt, wahrscheinlich auch ziemlich gut oder weit vorne dabei. Aber haben dann auch gemerkt, 2, 3 Jahre später, als wir zweite Hälfte 21, 22 nach der Series A-Finanzierung, dass wir nicht mehr wirklich effizient sind, wenn du irgendwie Leute onboardest, die dann 3 Monate später als Manager andere Leute onboarden, aber selbst das Produkt noch nicht ganz verstehen. Mhm. Natürlich ist dann deine Kundenbetreuung und natürlich sind deine Sales-Gespräche nicht mehr so effizient. Mhm. Dazu hat sich dann das Kapitalumfeld geändert. Ja, also die Zeit von Free Venture Capital war vorbei. Es gab wieder auch gesunden Wachstum auf Fokus auf Profitabilität. Und dann mussten wir da umsteuern, haben innerhalb von Wochen recht dramatische Wochen, weil dann ist die Frage, wie steuerst du jetzt das Budget und was ist eigentlich die Annahme für die Bewertung der nächsten Finanzierungsrunde? Verbrennst du irgendwie viele 100.000 oder auch über 1 Million im Monat? Innerhalb von Wochen alles umgestellt von reinem Wachstum auf Kapitaleffizienz, wirklich alle Sales- und Marketing-Ausgaben hinterfragt und nur noch die Kanäle bespielt, wo wir Daten und Überzeugungen hatten, dass da wirklich für jeden Euro auch jeden Euro Ausgabe auch proportional Umsatz dabei rumkommt.
Und unschöne Personalgespräche?
Ja, definitiv. Ja, zwischendurch mussten wir auch Hiring einstellen und punktuell gerade bei den ganz wachstumsorientierten Rollen auch Leute rausnehmen, Gott sei Dank, weil wir früh gegengesteuert haben, nie so ein Mass-Layoff wie andere Firmen das dann durchlaufen mussten. Wir haben dann, ja, glaube ich, ausreichend früh und diszipliniert gemanagt, um das Team auch dabei zu halten. Aber es war ein kompletter Strategieschwenk und das war eine relativ krasse Erfahrung. Du versuchst dann als Gründer erstmal noch mehr zu arbeiten und einfach das irgendwie durch deine Zeit und Energie zu kompensieren. Aber wenn du schon 6 Tage Woche arbeitest, dann ist der Hebel beschränkt und irgendwann hast du halt auch physische Grenzen. Was ich da gelernt habe, ist einfach einen eisernen Fokus zu setzen auf 2, maximal 3 Kennzahlen, die kontinuierlich ins Team zu kommunizieren, jede Woche zu hinterfragen, ob man Fortschritt macht oder nicht. Und wenn man das Gefühl hat, dass man nah am Erreichen einer Kennzahl dran ist, dann kann man das Ziel auch wieder ändern oder weiterentwickeln, aber quasi einfach eisernen Fokus eingeführt.
Welche Kennzahlen waren das bei euch? Also war dann Series A, war quasi durch, oder?
Genau. Davor ging es nur um quasi Gross Revenue, Wachstum. Danach ging es um Net Revenue, also das, was bei uns hängen bleibt und nicht irgendwie an Partner rausgeht. Wir hatten nicht nur die Software, sondern auch Logistikpartner, die quasi beim Abwickeln von diesen E-Commerce-Logistikprozessen uns helfen. Dann haben wir umpriorisiert auf Net Revenue, später dann, als wir da Überblick hatten, auf quasi Gross Profit Marge, wo man auch dann noch mehr Payroll-Kosten mit reinrechnet. Und die internationale Expansion haben wir erstmal auf Eis gelegt, eine Zeit lang, weil klar war, dass die Payback-Periode auf ein Investment in einem neuen Markt deutlich länger als der Runway ist. Also wenn du circa ein Jahr oder auch weniger Runway hast, dann machst du nicht ein Investment, was eine Payback-Periode von 1,5 Jahren hat. Und diese Maßnahmen haben dann auch gezogen. Wir haben uns da auch einfach voll operativ reingeworfen. Ich habe viel Zeit im Schützengraben, sage ich mal, verbracht. Bei uns, wir hatten noch eigene Lager und bei Mittelständlern, die Partnerlager geführt haben, sehr viel Zeit im Lager verbracht. Kontinuierlich überkommuniziert mit dem Team, damit alle Kontext haben, was gerade passiert und warum wir jetzt die Strategie ändern. Und ja, dann hat sich das aber circa nach einem halben Jahr auch gut in den Zahlen niedergeschlagen. 22 war immer noch tough und dann waren wir aber 23 auf einem sehr gesunden Niveau von Kapitaleffizienz, konnten auch die internationale Expansion wieder weitertreiben, hatten gute Unterstützung von Investoren und auch quasi Überzeugung, dass wir die Bewertung weiter nach oben bekommen und nicht da irgendwie einen radikalen Haircut in der Bewertung hinnehmen müssen. Und dann war 24 tatsächlich das beste Jahr überhaupt. Also wir wachsen immer noch 2 bis 3 Mal year over year, aber mittlerweile halt mit einem profitablen Kern und in Deutschland auch einer sehr, sehr klaren Marktführerposition und können jetzt weiter investieren in die internationale Expansion.
Ich glaube, ich springe nochmal an den Anfang zurück, weil ich glaube, da war eine ganz wichtige Lehre herbei, glaube ich, auch für Gründer. Das haben wir auch gelernt. Du musst halt mit deinem Thema auch raus, ne? Und iterieren mit dem Kunden zusammen und nicht im stillen Kämmerlein irgendwie auf Basis irgendwelcher theoretischen Marktreports super Fertiges bauen und dann scharf schalten und dann wartest du drauf, dass deine Kunden kommen.
Ja.
Ich glaube, das ist schon ein riesen Erfolgsfaktor, ne? Dieses
also früh auf dem Weg zum Product Market Fit iterieren, auf jeden Fall. So viel sich bei der Wahl der Richtung irgendwie Marktrecherchen lohnen, so wichtig ist auch dann einfach anzufangen und mit Kunden zu iterieren und die Features mit realem Feedback zu bauen. Ja, also lieber mit einem unperfekten Produkt und 3 bis 5 Kunden starten, als aufs perfekte Produkt zu warten und dann zu denken, jetzt kriegst du auf einmal 20 oder 50 Kunden. Das funktioniert normal nicht. Du übersiehst normal immer die Komplexität, die das reale Leben und die deine Kundenbeziehungen haben. Dementsprechend loszulegen ist ab einem gewissen Punkt entscheidend.
Verstanden. Du bist jetzt heute noch Gesellschafter bei Hive und ihr habt quasi Strukturen gebaut, dass du jetzt nicht mehr 6 Tage die Woche bis nach den 3 arbeiten musst.
Ja.
Was waren da so die, ich sage jetzt mal, wir sind jetzt so bei 23 ungefähr stehen geblieben. Ich weiß nicht, wie viele Leute wart ihr dann 2023?
Da waren wir wahrscheinlich so über 200, um die 300, dann 24, 200, 250, mhm. 24 sind wir, glaube ich, auf über 300. Und genau, gegen Ende 24 hatten wir dann auch eine sehr gute C-Level- und VP-Ebene aufgebaut, sehr stabile Managementstrukturen, so dass ich das erste Mal die Option hatte, mich aus dem Operativen zurückzuziehen und tatsächlich mich dann auch entschieden habe, meine operativen Verantwortung komplett zu übergeben. Wir haben unseren CEO mit zum Geschäftsführer gemacht, zusammen mit Oscar. Und genau, das war erst ab diesem Zeitpunkt möglich.
Und habt ihr die externen geheiert oder habt ihr die irgendwie intern aufgebaut, die
Primärkräfte? Primär intern aufgebaut, auch hier viele schmerzhafte Learnings. Also wir haben beides probiert. Ja, wir haben auch mal sehr teure Vice Presidents von irgendwelchen großen Firmen wie Amazon, Shopify oder anderen Technologiefirmen rekrutiert. Da denkt man dann, mit 10 Jahren Erfahrung und irgendwie 200.000 Gehalt müssten sie ja die Probleme besser lösen als andere. Das hat sich oft als falsch herausgestellt. Also da haben wir auch ein paar Leute ziemlich schnell wieder kündigen müssen und fahren eigentlich insgesamt mit dem Aufbau von internen Talenten besser. Es kostet natürlich Zeit und es kostet auch viel Aufmerksamkeit. Also wir haben starke interne Learning- und Development-Programme jetzt. Wir bringen den Leuten Verhandlungen bei, wir bringen den Leuten Financial Modeling bei, wir bringen viele Sachen bei, die sie einfach, wenn sie gerade aus der Uni oder nur ein Jahr Joberfahrung nicht haben können. Aber das macht sich oft bezahlt, weil die Leute verstehen das Unternehmen im Detail, haben den richtigen Kontext, sind Teil der Kultur und sehen es nicht nur als die vierte Leadership-Rolle und versuchen, Copy-Paste irgendwie die Learnings aus den 3 vorherigen Unternehmen zu übertragen. Ich glaube, da sind oft auch die VC-Tipps ziemlich gefährlich, dass man möglichst früh da irgendwie die seniorsten Leute heiert. Die VCs denken sich, ja, dann haben wir tolle Logos und es ist gutes Signaling und die können dann die Strukturen aufbauen, die die Gründer vielleicht noch nicht kennen. Manchmal funktioniert es, aber oft gibt es dann auch eigentlich einen kulturellen Clash oder einen Verlust von Effizienz.
Es ist schön, dass du in die Richtung gehst, weil da wollte ich auch deine Meinung tatsächlich hören, weil wir haben auch schon Erfahrungen mit sagen wir externen leitenden Personen gemacht, die nicht positiv waren, natürlich im viel kleineren Stil.
Ja.
Und ich sehe das auch tatsächlich im Private Equity Umfeld sehr, sehr oft, dass man irgendwo ein nicht reifes Unternehmen hat. Ja, und dann holt man sich irgendeinen CFO, der 40 Jahre Erfahrung hat, das dann im Vorstellungsgespräch auch super gut transportiert, dass er die Erfahrung hat.
Ja.
Und dann merkst du halt, dass er trotzdem nichts auf die Kette kriegt.
Ja, absolut. Ich habe mehr Fälle gesehen, wo so Executive Hiring, seniore Personen in junge Unternehmen oder in instabile Unternehmen, in einem Private Equity Case noch wirklich viel in der Value Creation gerade im Aufbau ist und noch nicht klar ist, habe ich mehr Fälle scheitern sehen als erfolgreiche Fälle. Der Traumkandidat wäre immer jemand, der schon 40 Jahre ist und das schon 3-mal gemacht hat, aber dazu noch die mentale Flexibilität von einem 25-Jährigen hat. Aber diese Leute sind extrem rar. Ja, also wir haben das 2-mal vielleicht gefunden und 3-4-mal haben wir uns verschätzt. Und wenn man intern, ich sag mal, Rising Stars hat, dann ist jede Stunde, die man da ins Training, ins Mentoring investiert, normal eine gute Stunde, gut investierte Stunde, auch wenn sich's nach viel Zeit anfühlt.
Aber was glaubst du, ist der Grund dafür? Glaubst du, dass jedes Unternehmen einfach so individuell ist, dass selbst die Erfahrensten heute dann da nicht durchdringen? Oder ist es tatsächlich die mentale Flexibilität? Oder was kann man daraus ableiten jetzt als Investor auch, wenn man solche Profile sucht?
Ja, spannende Frage. Ich würde jetzt nicht für mich beanspruchen, dass ich die perfekte Antwort habe. Aber ich glaube, mentale Flexibilität ist ein großer Teil. Leute tendieren dazu, Unsicherheit das Lernen von ganz neuen Dingen zu minimieren, wenn sie sich schon auf was verlassen können, in Anführungsstrichen verlassen können, was sie in der Vergangenheit gelernt haben. Also ich glaube, das ist einfach eine persönliche Eigenschaft, die viele Menschen haben, manche aber nicht. Und dann kann das auch funktionieren. Jetzt im Investitionskontext, also worauf kann man achten als Investor? Ich glaube, man muss sich einfach bewusst sein, dass eine Best Practice in einer bestimmten Funktion, ob das jetzt Finance oder Sales und Marketing ist, immer kontextualisiert werden muss in die Phase von einem Unternehmen. Mhm. Ja? Und ob das jetzt die Finanzierungsphase ist bei einem Startup, ob Seed Stage oder Series B, oder ob das in einem Private Equity Unternehmen kurz nach der Transaktion ist oder später, wenn man schon einen großen Teil der Value Creation Initiativen umgesetzt hat und vielleicht nur noch weitere Add-ons integriert und irgendwie auf bestehenden Strukturen aufbaut. Das sind grundsätzlich unterschiedliche Anforderungen. Da kann man nicht Copy-Paste sagen, ich habe hier den Sales- und Marketing-Bot und der wird es jetzt genauso hier umsetzen. Das ist einfach zu vereinfacht.
Mhm. Ja, ich finde ein super spannendes Thema, weil wie gesagt, ich sehe es auch in der Praxis öfter, dass es scheitert.
Ja. Ja.
Wenn du intern starke Leute hast, dann klappt es irgendwie doch.
Ja.
Merkt es auch bei uns. Also wir sind auch viel mehr drauf und dran, jetzt die internen Leute quasi dann zu den zukünftigen MDs zu machen. Und,
stark.
Und klar, das dauert halt Zeit. Ne? Das kannst du halt dann nicht irgendwie schnell ein Führungsteam reinziehen und dann sind alle Probleme gelöst. Aber das ist, glaube ich, oft die Illusion der Investoren tatsächlich unterliegen.
Ja, und ich glaube, das ist oft am Menschen quasi vorbei. Mhm. Der gesündere Pfad ist, die Leute aufzubauen. Und ja, dann dauert es halt mal ein Jahr länger. Und natürlich passiert dann auch mal ein Fehler. Ja, wenn jemand die Sache noch nicht 10-mal gemacht hat, beim 2. Mal macht er noch einen Fehler. Aber wenn es eine gute Person ist und man mentort auch, beim 3., 4. Mal wird das schon checken. Sonst ist es auch kein Kandidat für eine Führungsposition. Ja, dann entweder raus aus dem Unternehmen oder halt auf der gleichen Rolle weitermachen, wenn er da gute Arbeit leistet.
Verstanden, ja. Jetzt seid ihr ja ein klassisch VC-backed Unternehmen, der ja relativ viel Wachstum auch ermöglicht wurde, um, sagen wir mal, durch das Geld, was von außen reinkam. Ja,
definitiv.
Ist jetzt logischerweise nicht der einzige Weg zu gründen.
Ja.
Was gibt es für Alternativen aus deiner Sicht?
Ja, teile ich gerne ein paar Gedanken zu. Da ich mich jetzt als Angel Investor im kleinen Stil auch bei anderen Gründern, die gerade erst loslegen, beteilige, denke ich da viel drüber nach, was ist eigentlich der richtige Pfad. Jetzt aus unserer Perspektive mit Hive war der VC-Pfad der richtige, weil wir mussten ein komplexes Produkt vorab entwickeln, wir mussten viel investieren und es ist in einem Markt, in dem man mit Skaleneffekten einfach profitabler wird, so dass wir auch einen gewissen Marktanteil brauchen, um eine wirklich geile Firma zu sein. Und für mich persönlich mit irgendwie 23, 24, Energie ohne Ende, ich hatte damals keine Beziehung, ich hatte fast keine Hobbys, ich habe einfach nur gearbeitet, war das auch vollkommen fein und auch der richtige Pfad. Also das würde ich nochmal so machen. Jetzt überlege ich viel für andere Leute, die gerade an die Startlinie gehen wollen, was ist eigentlich das richtige Modell? Es gibt natürlich jetzt gerade viel Momentum im Thema Unternehmertum durch Nachfolge, was sicherlich für viele Leute auch der richtige Pfad sein kann. Und es gibt Modelle, wo man entweder ohne Investoren als Bootstrap-Firma oder mit kleineren Investoren als sogenannte Seedstrapped-Firma, das ist jetzt eher ein neueres Konzept, was ich seit 1-2 Jahren verbreite.
Ja, nicht gehört.
Ja, entwickelt sich gerade, ist mittlerweile in den USA verbreiteter und ich sehe jetzt auch in Deutschland einige ganz frühphasige Finanzierungsrunden, die, vielleicht erkläre ich das kurz, das ist so ein Pfad in der Mitte zwischen Bootstrapped und dem normalen VC-Pfad. Die Idee ist, dass man nur 1 oder 2 sehr frühphasige Finanzierungsrunden macht, beispielsweise 1 Million aufnimmt auf einer Bewertung von irgendwas zwischen 5 bis 20 Millionen, eher wenn man zum ersten Mal gründet und jetzt noch nicht das krasse Profil hat, dann wahrscheinlich eher so um die 5 Millionen Bewertung. Das heißt, man gibt dann 20% der Anteile ab, versucht dann aber schon möglichst schnell mit dem ersten Produkt auch Profitabilität zu erreichen, statt die ganze Zeit so viel in Wachstum zu investieren, dass man durchgehend unprofitabel ist. Das Modell ist jetzt, glaube ich, aus 2 Gründen gerade spannend oder kriegt mehr Rückenwind, weil A, die Entwicklung von Software wird günstiger durch AI. Das heißt, man kann mit 2-3 Leuten einfach ein Produkt entwickeln, was früher ein Team von 10 bis 15 Leuten gebraucht hat. Mhm. Und B, ich glaube, es gibt auch mittlerweile die ersten europäischen Gründer, die auf dem VC-Pfad verbrannt wurden und sich sagen, okay, ich habe so viel Risiko aufgenommen durch die VC-Erwartung. Für VC ist immer alles oder nichts. Also einer von 10 Unternehmen, eins von 10 oder 20 Unternehmen im Portfolio muss halt eine Milliardenbewertung erreichen und die anderen werden quasi abgeschrieben. Mhm. Als Gründer ist es aber nicht deine Risikoberechnung. Da hast du ein Unternehmen und da wärst du vielleicht auch
mit. Du hast im Zweifel, ja?
Exakt, genau. Und da wärst du vielleicht, wenn das Unternehmen dann mal 100, 200, 300 Millionen wert ist, schon für dich finanziell eigentlich absolut in einem Bereich, wo du deine Ziele erreicht hast. Kannst aber das Risiko nicht rausnehmen, weil du hast nicht mehr die Mehrheit. Du hast einen hohen Burn. Die VCs wollen noch mehr Marktanteil gewinnen und muss quasi immer weitermachen. Ich glaube, da gibt es mittlerweile in Europa einfach mehr Gründer, die das schon erlebt haben und da skeptisch sind, sodass der Seedstrap-Pfad, wo man nur ein oder zwei Finanzierungsrunden macht, aber die Mehrheit behält, dann versucht, in den ersten ein, zwei Jahren Profitabilität zu erreichen und danach eher organisch weiter wächst. Natürlich will man wachsen und man kann auch da über längere Zeit, dauert dann halt eher 10 bis 15 Jahre statt 5, 6, 7 Jahre kann man auch eine sehr große Firma aufbauen. Ich glaube, das ist ein Mittelpfad, der sich gerade entwickelt und der spannend sein kann.
Das heißt aber, der Pfad ergibt sich ja, weil du gerade meintest, dass Softwareentwicklung einfach vom Doing her anders wird und auch von der Geschwindigkeit und von der Komplexität her anders wird und einfach günstiger wird.
Ja.
Das heißt ja umgekehrt, dass eigentlich das Geschäftsmodell oder das, was ich mache, meine Finanzierungsart beeinflusst, anstatt dass meine Finanzierungsart unter Umständen meinen unternehmerischen Weg beeinflusst, oder ist das?
Ich glaube, beides ist richtig. Also für manche Geschäftsmodelle, die ambitioniert sind, viel vorab Investitionen brauchen, so, da brauchst du einfach Kapital und deswegen ist das für viele, manche sind so teuer oder so ein krasser Kampf um Market Leadership. Winner takes all oder Winner takes most Dynamiken, da macht der volle VC-Pfad immer noch Sinn. Also ich glaube, in die Richtung gibt es Abhängigkeiten und dann der andere Pfad, dass also Investoren die Handlungsfreiheit beeinflussen, das ist genauso richtig. Also es ist einfach ein komplexes Zwischenspiel. Ich glaube, wenn man gründen will, muss man sich erstmal überlegen, was ist eigentlich das ideale Outcome für mich? Ja, also will ich das mein Leben lang machen oder will ich das 5 Jahre machen oder 10 oder 15? Auch das ist ein großer Unterschied, um x Millionen zu erreichen als finanzielle Freiheit. Und was bedeutet finanzielle Freiheit im Trade-off mit Freiheit von Zeit, Selbstbestimmtheit? Und gegebenenfalls Pflichten, die man natürlich aufnimmt, wenn man Investoren hat. Mhm. Also ich glaube, das sollte man sich mal zuerst überlegen, was ist das ideale Outcome. Dann beim Geschäftsmodell muss man sich fragen, wie viel Geld brauche ich eigentlich? Ich glaube, diese Frage wurde, als wir gegründet haben, 2021, die wurde einfach vergessen. Also wie viel Geld brauche ich eigentlich, um an ein gewisses Ziel zu kommen? Mhm. Es war so viel Geld da, dass man gesagt hat, wie viel kann ich aufnehmen. Mhm. Und das sehe ich jetzt gerade mit den AI-Dynamiken wieder. Also wir haben ja gerade wieder komplett absurde Bewertungen. Mhm. Der Markt ist schon wieder sehr, sehr heiß gelaufen. Und es gibt Unternehmen, die machen 2, 3 Finanzierungsrunden in einem Jahr, bevor sie das Geld von der ersten Finanzierungsrunde ganz ausgegeben haben. Mhm. Und ich glaube, das sollte man einfach hinterfragen. Mhm. Was ist das Ziel und was brauche ich, um da hinzukommen? Für Software-Plays, Tech-Plays kann weiterhin VC-Finanzierung oder Seed-Strapped als quasi Mittelpfad Sinn machen. Für viele andere Geschäftsmodelle, ob das jetzt eine Agentur ist, ja, oder ich glaube heutzutage auch eigentlich attraktiv für viele Gründerprofile, einfach ein Dienstleistungsunternehmen. Ja, es gibt auch im Bereich Handwerk Neugründungen, es gibt da konstante Nachfrage. Man kann auch damit Millionär werden, wenn man die Geduld mitbringt, braucht man vielleicht gar kein Kapital. Ja, also da leiht man sich vielleicht 20.000 Euro irgendwo, um loszulegen behält seine Autonomie komplett, indem man keine Investoren hat.
Das ist noch ein gutes Stichwort, weil weil du vorhin auch viel über Freiheit und so gesprochen hast. Bin ich als VC-backed Unternehmen, bin ich freier als Unternehmer oder bin ich es nicht am Ende?
Ich glaube, die allermeisten VC-backed Unternehmer sind nicht wirklich frei, weil sie in ihren Shareholder Agreements, also in den Gesellschafterverträgen, irgendeine Art von Control Terms, mindestens mal Investing, das ist auch normal, das macht auch Sinn, aber normalerweise auch Control Terms und Governance Strukturen haben, wie das gewisse Beträge mal mindestens vom Board approvalpflichtig sind, die man ausgeben will, gewisse Hires über einer Gehaltsschwelle sind normal approvalpflichtig. Macht ja auch Sinn aus Investorensicht, also ich bin da gar nicht dagegen, aber das muss man sich, darüber muss man sich als Unternehmer bewusst sein. Und ja, viele Gründer könnten letztendlich auch ausgetauscht werden von ihren Investoren. Also da ist, glaube ich, von außen sind viele Unternehmer nicht so frei, wie man denkt. Das ist aber, um ganz ehrlich zu sein, im Nachfolge- und LP-Kontext, wenn man jetzt Unternehmen akquiriert und dafür viel externes Kapital aufnimmt, nicht unbedingt besser. Es ist eine weniger extreme Dynamik, alles oder nichts. Also es ist halt ein anderes Risiko-Rendite-Profil. Aber auch viele der Leute, die jetzt Roll-Ups machen, Buy-and-Build-Konzepte machen, sind eigentlich von den LPs abhängig. Auch ein einzelner Search Fund Investor ist natürlich davon abhängig, dass die Search Fund Investoren dann auch die Transaktionen durchfinanzieren. Und wenn jemand ganz, ganz, ganz freiheitsorientiert ist und nicht mehrere, ich sag mal, Anläufe da machen will, sondern einfach ein Unternehmen starten will, das im Idealfall ganz langfristig das ganze Leben lang aufbauen will, warum dann nicht den langsameren Pfad ohne Kapital geben? Also ich glaube, da haben wir einen falschen Hype um diese investorenfinanzierten Modelle, die einen großen Hebel bringen, aber auch große Verpflichtungen.
Ja, aber ich denke da auch immer so ein bisschen an uns jetzt im kleinen Stil. Ich meine, wenn uns jetzt jemand, was weiß ich, ich sag's mal salopp, jetzt 2 Millionen in den Hintern blasen wird, ja, ja, dann könntest du morgen auch mal irgendwie kurz
viel mehr machen.
Und ja, klar. Jetzt wahrscheinlich andere Möglichkeiten.
Ja.
Aber unsere persönliche Präferenz war halt zu sagen, ich habe eben niemanden mehr drüber sitzen.
Ja.
Ne? Wenn
ja.
ich morgens in die Dusche gehe und 10 Ideen habe, dann probiere ich sie halt aus. Ja. Und dann
Absolut.
Gehst du halt einfach rum und nimmst dafür in Kauf, dass du halt vielleicht ein bisschen langsamer wächst.
Ja.
So gern wir also die Investoren sozusagen beraten und betreuen, so ungern hätte ich sie jetzt gerne persönlich in meiner Umgebung. Und dadurch, dass du so auf dem Freiheitsthema vorhin auch
gebraucht
hast,
Nee, ich glaube, deine Überlegungen machen Sinn.
Ja.
Ich habe mich frei gefühlt, weil ich habe diesen Pfad bewusst gewählt und ich wusste, dass wir dann natürlich Control Terms abgeben und würde das wieder so machen. Gleichzeitig sehe ich viele Gründer und bin mir selbst unsicher, wenn ich jetzt nochmal starten würde, was der richtige Pfad ist. Ich sehe recht viele Gründer, die gründen zum zweiten oder dritten Mal und sagen, okay, ich arbeite erstmal unabhängig und wenn ich dann Fortschritt habe mit meinem Produkt, wenn ich erste Kunden habe, dann habe ich ein besseres Grad an Unabhängigkeit, kann auch besser verhandeln, ja, und kann gegebenenfalls mit nur 1 oder 2 Finanzierungsrunden eben Kontrolle und Freiheit hochhalten. Mhm. Und wenn man dann später merkt, okay, jetzt geht's mir zu langsam, das ist auch etwas, was ich als Persönlichkeitseigenschaft habe ich genauso wie das Freiheits beschrieben, habe ich eine Ungeduld. Also ich habe einfach Bock, viel schneller zu erreichen. Und wenn man dafür Kapital braucht, dann kann es immer noch Sinn machen, das durchzufinanzieren und dafür auch ein bisschen Kontrolle abzugeben. Also das ist, glaube ich, etwas, was man immer individuell betrachten sollte. Aber deine Überlegungen machen, glaube ich, Sinn. Nur weil du mit 2 Millionen mal eben schneller wachsen kannst, heißt das nicht, dass du als Gründer dich dann besser oder zufriedener fühlst und für dich selbst mehr erreichst.
Mhm. Mhm. Ja. Was war die coolste Zeit für dich, als ihr irgendwie 10, 15 Leute wart oder als ihr dann...
Ja, ich glaube, zwei Phasen fand ich am besten. Am geilsten war wirklich die ganz frühe Phase, so mit einem Team, ich sag mal, größere Fußballmannschaft. Passt noch an einen langen Tisch. Kann man noch zusammen irgendwie dinnern gehen und Freitagabend waren wir oft im Büro und haben dann noch Bierpong gespielt und hatten einfach wirklich so eine Sportsmannschaft-Stimmung. Das war total geil, man kannte alle persönlich, alle hatten guten Kontext, alle alle wussten, was gerade die Ziele und Herausforderungen sind. Man musste nicht indirekt über ein All Hands und anderes kommunizieren, sondern konnte einfach alle Leute direkt ansprechen. Das war total, ja, wirklich total schön. Haben auch alle kontinuierlich bis 10, 11, 12 Uhr gearbeitet. Wir Gründer oft bis 1, 2 Uhr morgens. Mhm. Später hast du Spezialistenrollen. Du hast ein bisschen ältere Leute im Unternehmen. Da ist es auch normal, dass sich dann nicht mehr alle um 11 Uhr im Büro befinden. Genau, das war die beste Phase. Und dann hatte ich tatsächlich nochmal später, 23, 24, eine sehr, sehr schöne Phase. Da ging, also waren wir wieder auf einem sehr gesunden Wachstumspfad, haben uns entschieden, den UK-Markt aufzubauen. Und dann bin ich von Berlin nach London gezogen und habe dort nochmal von null das lokale Team aufgebaut. Ja, ja. Mit all den Learnings aus der Vergangenheit. Wie erreicht man eine hohe Talent-Density? Worauf achtet man im Hiring? Wie baut man die Strukturen im Sales und Marketing auf? Das war tatsächlich nochmal eine extrem geile Zeit und etwas, was ich wieder so machen würde.
Also praktisch schon die frühen Jahre dann von so einer.
Ja, die frühen Jahre, genau. Und dann später, ja, auf jeden Fall später in UK war es dann nochmal quasi frühe Markterfahrung. Ich glaube, ihr seid ja auch in den USA aktiv. Ich glaube, wenn du jetzt in die USA gehen würdest und die ersten Leute anstellen würdest, dann würdest du dich nochmal wie quasi ein Early-Stage-Gründer fühlen und das kann viel Spaß machen. Ja.
Ich habe mich da im Juli in Los Angeles habe ich mich gefühlt wie bei den ersten ein, zwei Business Development Terminen, die ich vor vier Jahren hatte. Das war schon so Schulbub-Vibes, die es da wieder.
Ja, macht doch irgendwie Spaß oder Neues entdecken, ganz andere Fragen in einem Markt, den man nicht kennt.
Auch demütig rangehen und irgendwo sich selber hinterfragen und zu sagen, jetzt schauen wir mal, ob das so funktioniert. Das ist schon eine schöne Zeit.
Ja.
Ein Thema würde ich gerne noch anschneiden mit dir. Du hattest vorhin erwähnt, Entrepreneurship through Acquisition.
Ja.
Das ist ja jetzt der, ich würde es mal flapsig ausdrücken, ist ja der neueste Schrei, ich sag's nochmal flapsig, einfach einen Weg Unternehmer zu werden. Ich sage immer noch, eine Gründung ist 1000-mal härter, also 100%. Aber es ist ja doch ein Weg, vielleicht sich unternehmerisch zu verwirklichen. Da ist gerade sehr, sehr viel Momentum drin. Du hast vorhin das Thema Search Funds erwähnt. Ja. Deutschland nimmt da jetzt, glaube ich, gerade richtig Fahrt auf. Spanien ist ja in Europa so der Vorreiter, glaube ich, was Search Funds zumindest angeht.
Absolut.
Und die sprießen ja aus dem Boden. Also ich habe gestern allein wieder, glaube ich, zwei LinkedIn-Posts gesehen. Ja, wir kaufen Unternehmen. Ja, wir haben uns entschieden, jetzt Nachfolgeunternehmer zu werden. Ja. Erstens so Pärchen dann auch, so Gründerpärchen.
Ja.
Also Momentum ist gut. Ich finde das auch für die Weiterführung des Mittelstands in Deutschland irgendwie eine gute Geschichte. Ich glaube, das ist auch nicht konträr zu einem Private Equity Investor, weil die Ansätze einfach unterschiedlich sind.
Ja.
Wie siehst du das ganze Thema? Also positiv wie negativ?
Ja, sehr spannend. Ich glaube, sowohl sehr positive als auch sehr kritische Gedanken dazu. Ich gucke mir das Thema intensiv an, gucke mir gerade auch im Detail eine Nachfolgesituation an, bei der ich mich beteiligen will. Mhm. Und mittelfristig, da ich schon auch noch Hunger habe, noch mehr was zu starten, gucke ich mir auch den Bereich Roll-Ups an, also wirklich in der Branche mehrere Unternehmen aufzukaufen und dann im Idealfall durch technologische Hebel quasi die Unternehmen fitter, profitabler, wachstumsfähiger zu machen. Ich glaube, auf der positiven Seite ist es ein reales Problem, das Nachfolgeproblem. Gibt ja die oft zitierten KfW-Statistiken mit circa 215.000 Unternehmen, die jetzt eigentlich zeitnah in Deutschland eine Nachfolgelösung brauchen. Von denen sind zwar viele Unternehmen nicht wirklich gut und nicht wirklich ein geeigneter Nachfolgekandidat, aber sicherlich sind da ein paar Tausend dabei, die gute Substanz haben. Und deswegen, also glaube ich auch daran, dass ETA ein paar hundert oder vielleicht sogar ein paar tausend Leuten in der Dachregion den Weg ins Unternehmertum ermöglichen kann. Darüber hinaus bin ich auch sehr optimistisch, dass der Grad der Digitalisierung im Mittelstand, ich habe es jetzt die letzten Monate schon viel angeschaut, aus Neugier viele Mittelständler besucht, mir potenzielle Nachfolge, die es im Detail angeguckt. Und der Grad der Digitalisierung hängt noch extrem weit hinter den Möglichkeiten hinterher. Wir haben, und da steckt wirklich viel Potenzial, weil wir haben nicht mal die SaaS-Welle, Software as a Service, im deutschen Mittelstand wirklich verdaut und adoptiert, sage ich mal. Jetzt kommt die neue AI-Welle, ja, wo, ja, klar, die Unternehmen haben ein paar Mitarbeiter, die ChatGPT benutzen, aber viel mehr normalerweise nicht. Also du kannst eigentlich mit konventionellen SaaS-Softwares, ob es jetzt ein CRM oder ein ERP ist, noch extrem viel erreichen. Es gibt mittlerweile ja branchenspezifische CRM-Systeme, ob es jetzt für produzierende Unternehmen oder für Handwerk ist. Allein da hängt noch Potenzial. Und dann kommt jetzt natürlich die AI-Welle, die Document Processing, ja, also Erstellung von Angeboten, Erstellung von Rechnungen, Gegenprüfen von Inflows auf dem Bankstatement oder Inflows von Produkten von den Lieferanten, das dann wieder gegencheckt. Da kommt also noch eine Welle, die man adoptieren kann. Da bin ich sehr optimistisch und ich glaube, da wird es auch schöne Erfolgsgeschichten geben.
Ich habe gestern kurz in der KI-Diskussion hatte ich so im Hinterkopf, vielleicht hilft uns ja KI im Mittelstand sogar, die verpasste Digitalisierung teilweise wieder aufzuholen.
Ja,
weil du, wenn du
vielleicht
Prozesse und so denkst und KI ist irgendwann in der Lage, quasi die Prozesse irgendwie nachzubauen, wie du gerade sagst, so Dokumentenscanning oder so, oder Dokumenten lesen sozusagen, was da früher dann versucht hast zu digitalisieren über irgendwie einen automatischen Scan oder irgendwas, was die KI dann vielleicht wieder aufholt. Vielleicht ist das ja so ein Hoffnungsschimmer für das, wo wir verpennt haben. Ja, ich weiß es.
Hoffnungsschimmer ist, glaube ich, ein gutes Wort. Wie viel dann da real wirklich umgesetzt wird, ist eine kritische Frage. Damit komme ich vielleicht direkt zu den kritischen Punkten. Ja. Ich glaube, die allermeisten Leute, die sich gerade in den Bereich bewegen, also ob das jetzt ein Search Fund ist, ob das ein Gründer mit einem ambitionierteren Buy-and-Build/Roll-Up-Konzept ist, unterschätzen massiv die operative Komplexität, wirklich was zu ändern in so einem Unternehmen. Und sie unterschätzen auch die menschlichen Herausforderungen. Ich bin überzeugt, dass die nächste Frontier an quasi Technologiefortschritten nicht die technologischen Möglichkeiten sind, sondern das Change Management. Die Menschen an der Hand nehmen, ihnen zu erklären, warum man was jetzt benutzt und dann eben Adoption zu erreichen. Und ich bin sehr skeptisch, dass viele Leute, die jetzt mit 2-3 Jahren BCG oder McKinsey oder 2-3 Jahren Investmentbanking ohne operative Erfahrung, vielleicht auch eigentlich ohne diese persönliche Lust auf People-Management, ja, das muss man irgendwie auch in sich haben. Ich habe das als Extrovertierter in mir, aber ich kenne viele Banker, die haben das nicht in sich. Für die ist das ein super energieintensives Ding. Das kostet sie Energie, dann Leute zu managen. Dass Leute mit solchen Profilen und vielleicht Persönlichkeitsstrukturen, die eigentlich nicht so wirklich zu diesem Unternehmertum passen, da das schnelle Geld sehen und dann aber letztendlich vielleicht in dem Unternehmen nicht respektiert werden oder ihre Value Creation Initiativen nicht wirklich Fuß fassen. Also da glaube ich, da bin ich gerade recht skeptisch. Das Ganze ist noch drastischer, wenn man jetzt wirklich eine aggressive Roll-Up-Strategie macht, wo man 10, 20 oder sogar 30 Add-ons kaufen will. Es gibt da erfolgreiche Beispiele wie Asipa, die im Arbeitsschutz einen Rollup gemacht haben und jetzt an Warburg Pincus geexitet haben. Es gibt, glaube ich, es wird noch weitere Beispiele geben. Private Equity Fonds wie Auctus und Ufenau machen ja vor, dass Buy and Build funktionieren kann. Aber die operative Komplexität steigt natürlich mit jeder Integration. Und die Exit-Story ist nicht mehr so klar, wenn die Firmen nicht wirklich als Gruppe harmonisch funktionieren und integriert sind. Also dadurch auch aus dem Bereich Lower Mid-Market, Mid-Market PEs, in dem du dich ja auch sehr gut auskennst, mittlerweile Fragezeichen, ob diese ganze Multiple Arbitrage in 5 Jahren noch genauso funktioniert. Und da würde ich einfach nicht, als Unternehmer würde ich jetzt nicht sagen, das ist der Weg zum schnellen Geld in 4-5 Jahren, sondern es muss immer noch etwas sein, worauf man Bock hat, wo man sich potenziell, wenn es länger dauert, auch 10 Jahre sieht, statt nur 4-5 Jahre. Und wenn man das hat, dann kann es, glaube ich, ein super guter Pfad sein und ein lukrativer Pfad. Das Potenzial ist da, wir haben super Unternehmen. Ich freue mich über jede junge Person, die sich das anschaut. Ich schaue es mir selbst an und ich glaube, Da wird's Erfolgsgeschichten geben, aber es wird auch eine Quote an Scheitern geben, die man gerade vielleicht noch unterschätzt.
Ja gut, da wird halt einfach die Realitätspeitsche für viele kommen, ne? Also ja. Ich meine, was du ja in sag ich mal, vernünftige Worte fasst, ist ja, nur weil ich analytisch stark bin und schöne Folien mal, heißt das noch nicht, dass ich halt ein Unternehmen im Zweifel führen kann. Und ich kann es nur aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ich habe ja 10 Jahre Big Four gemacht, ich habe Restrukturierungen begleitet, Transaktionen begleitet.
Ja.
Und dachte auch immer, ich weiß, wie so ein Unternehmen funktioniert und was da so die üblichen Probleme und so sind.
Ja,
wenn man
sich
die Zahlen anguckt, dann weiß ich genau, wo ich hingreifen muss.
Ja, ja.
Aber wie du sagst, das ist halt so fernab der Realität von dem unternehmerischen Weg, den man geht, wo einem die eigenen Stärken und Schwächen dann auch so schonungslos gezeigt werden, wie nirgendwo sonst. Einfach nur eine ganz andere Nummer. Und ich kann mir das auch vorstellen, dass das viele eine Herausforderung sein kann.
Ja.
Für viele kann es natürlich auch dazu führen, so war es bei mir persönlich, zumindest glaube ich das bis heute, dass die halt, wenn die Fesseln einer Corporate mal weg sind, dass dann halt auch dein wirkliches Potenzial erst entfaltet werden kann. Das kann natürlich auch passieren, ne?
Da bin ich auch überzeugt, schließe ich mich an. Ich glaube, das maximale Potenzial sieht man nur, wenn man wirklich ohne Leitplanken rumläuft und volle Verantwortung hat. Und ich glaube, es lohnt sich, das im Leben irgendwie mal auszuprobieren. Und ich finde, ich sehe quasi Unternehmertum auch so als eine der höchsten Lebensformen, ohne jetzt pathetisch zu klingen, weil man da sein Potenzial für ausschöpfen kann. Aber wenn man von sich selbst weiß, dass man nicht so Spaß hat an People-Management-Themen, dass man jedes Vertriebsgespräch als extrem mühsam wahrnimmt und dass man kein Interesse daran hat, Produktionsanlagen, Lieferanten, wirklich elementaren Teile der Wertschöpfung selbst zu besuchen, sich selbst reinzufuchsen, dann ist es, glaube ich, ein Risiko. Um das abzuschließen, es gibt jetzt mittlerweile auch erste Statistiken zu historischen Performance von diesen ganzen ETA-Modellen, überwiegend aus den USA, aber vereinfacht nimmt man jetzt mal an, dass es in Europa ähnlich oder ein bisschen schlechter eher wird. In Europa ist ja nicht ganz so transaktionsfähig, nicht ganz so M&A-affin. Über die Hälfte, also knapp über 50% der Search Funds finden entweder gar kein Target oder verlieren Geld. Mhm. Wenn man jetzt dazu nimmt, dass viel mehr Leute da rein strömen auf der Unternehmerseite, aber die Anzahl von wirklich hochqualitativen Assets, nicht die Anzahl von Assets, die übernommen werden muss, sondern einfach wirklich Unternehmen mit einer guten Substanz, sich in eine Richtung entwickelt, dass jetzt ganz viele Leute nach denselben Assets eigentlich suchen, dann würde ich da teilweise mit aggressiven Buy-and-Build-Strategien, dann würde ich davon ausgehen, dass diese Erfolgsquote schlechter wird und dass eventuell die Quote von Fällen, die nichts finden oder Geld verlieren, eher auf 60, vielleicht sogar auf 70% ansteigt. Mhm. Und dann bist du des Normals Unternehmer ja ist wahrscheinlicher zu scheitern, aber du bist nicht mehr so weit weg von einer Bootstrap oder einer Seedstrap-Gründung, die auch eine solide Erfolgschance hat. VC ist nochmal ein anderes Game, da scheitern deutlich über 90%, wenn man von Anfang an Pre-Seed-Phase oder Pre-Pre-Seed vor der ersten Runde zählt, wahrscheinlich eher 99%. Also da gibt es schon ein Spektrum, aber ist nicht alles Gold, was glänzt.
Mhm. Ein Thema interessiert mich noch aus dem Vorgespräch, was ich mitgenommen habe, das Thema Gesundheit als Unternehmer. Wenn ich dich jetzt nach deinem Hobby frage und du dann antwortest, ich mache Apnoe-Tauchen, dann ist es nicht so, was weiß ich, wenn ich einen Bayer frage und er sagt, der geht gerne in die Berge. Das ist jetzt nichts, was so alltäglich ist.
Ja.
Gab es irgendwie gesundheitliche Erfahrungen, wo du gesagt hast, ich muss jetzt lernen, meinen Körper so zu regulieren, dass ich 4 Minuten unter Wasser kann? Oder hat es irgendwie dazu geführt? Oder war das einfach nur Zufall? Also das Thema Gesundheit als Unternehmer würde mich jetzt aus deiner Warte noch mal interessieren mit dieser ganzen Hyperscaling-Vergangenheit.
Ja, klar. Spannendes Thema und ich habe da sicherlich auch auf der bisherigen Gründerreise schon meine physischen Grenzen kennengelernt. Ich glaube, das ist auch als junger Mensch eigentlich nicht schlecht. Also wirklich mal seine Grenzen austesten und gucken, okay, mit wie wenig Pause oder Schlaf kann man noch funktionieren, ist als junger Mensch ja relativ unriskant, das mal zu tun. Man muss aber dann seine Grenzen auch wirklich erkennen und dann diszipliniert einhalten und sich die richtigen Ruhephasen geben. Ich habe gemerkt, nach den ersten 3 Jahren mit dem VC-Rollercoaster und konstanter Wochenendarbeit, dass ich noch schlechter schlafe und mein Stoffwechsel und meine Blutwerte auch runtergegangen sind. Mhm. Nichts Drastisches, gab jetzt kein eines Symptom, was mich eingeschränkt hat, war aber ein sehr unangenehmes Gefühl, weil ich schlafe als Mensch eh schon nicht so gut. Ich liege abends im Bett und habe 20 Ideen, was ich am nächsten Tag machen kann. Und dann noch mal 1-2 Stunden später einzuschlafen oder nachts aufzuwachen, ist wirklich unangenehm. Und als junger Mann Blutwerte zu haben, also bei mir ist dann mit 26, 27 das Testosteron auf einem Wert von einem 40-Jährigen gefallen. Mhm. Ja, das ist auch auch nichts, was man empfehlen kann. Und dann habe ich versucht, einfach Stück für Stück mir mehr Ruhepausen, Schlaf, bessere Ernährung quasi selbst zu verschreiben. Ja, teilweise auch mit einem Personal Trainer gearbeitet, aber das meiste sind Basics. Und das hat auch dazu geführt, dass ich meine Energie viel nachhaltiger managen kann. Mhm. Nach nur 4-5 Monaten waren meine Blutwerte gut und ich habe wieder besser geschlafen. Also das kann man dann auch, wenn man seine Grenzen mal überschreitet, kann man auch gut revidieren.
Aber heißt es, du hast einfach weniger gearbeitet oder heißt es, du hast irgendwo in deinen Alltag dann Sport eingebaut, du hast konsequent gesagt, ich stelle meine Ernährung um. Was waren die Haupthebel? Also von weniger Vollgas oder andere Dinge, die dir gut tun dazu?
Ja, also netto musst du sicherlich 1-2 Stunden am Tag weniger arbeiten. Aber wenn du 16 oder auch mal 18 Stunden am Tag arbeitest, dann ist es auch okay. Und dann hast du natürlich, du hast ja keinen Raum mehr, außer halt Schlaf zu reduzieren. Das heißt, ich habe dann definitiv wahrscheinlich im Schnitt 2 Stunden weniger gearbeitet, aber immer noch sehr kontinuierlich über 12 Stunden Tage. Und diese Zeit musst du dann aber einsetzen für Sport und am besten hast du irgendwie eine Lösung für deine Ernährung.
Ja.
Bestellst dir Prep Meals, es gibt ja so Online-Anbieter, wo du vorgekochtes, gesundes Essen bestellst oder kochst halt am Sonntag ein paar Gerichte vor oder wenn du Business Lunches hast, bestellst du halt einen Salat mit Hühnchen, ja, mhm. statt irgendwie was Fertigen. Also die wichtigsten Hebel waren genug Raum für Schlaf schaffen, im Idealfall 1 Stunde, bevor man ins Bett geht, eine Art Wind-Down-Routine haben und nicht von der letzten E-Mail ins Bett legen, einfach damit der Körper ein bisschen runterfahren kann. Und am Wochenende habe ich mittlerweile mindestens den Samstag quasi als heiligen Tag frei. Mhm. Das Ziel ist eigentlich, Samstag und Sonntag frei zu machen. Ich glaube, wenn man langfristig plant, wenn man Familie hat, dann muss das auch irgendwann der Anspruch sein, um sich um sein Privatleben gut zu kümmern. Sonst ist der unternehmerische Erfolg auch wenig wert. Aber das glaube ich, je nachdem, wo man gerade im Leben steht, dann eine individuelle Frage. Ich habe dann auf jeden Fall meine Wochenendarbeit auch stark reduziert. Mhm. Und in der Zeit habe ich mich viel mit Gesundheit auseinandergesetzt und auch Tricks gesucht, um mich mental runterzufahren. Also einfach meine Gedanken ein bisschen zu verlangsamen, mein Nervensystem runter zu regulieren. Bin darüber auf Meditation und Atemübungen gekommen und darüber dann aufs Hobby Apnoe tauchen, was quasi, weiß jetzt vielleicht nicht jeder, was das ist, einmal kurz erklärt, was einfach Tauchen ohne Sauerstoffflasche ist, normalerweise auf Tiefe oder auf Zeit. Normalerweise tauchen wir einfach an der Leine in die Tiefe und dann muss man natürlich mit seinem Sauerstoff gut haushalten. Und der beste Trick, um das zu machen, ist seine Herzfrequenz und sein Nervensystem runter zu regulieren. Und das war dann ein Hobby, das habe ich ab und zu an Wochenenden ausgeübt. Mittlerweile übe ich es ein bisschen intensiver aus, was mir tatsächlich geholfen hat. Für andere Menschen kann es die 5 Minuten Meditation auf Headspace sein. Das funktioniert auch gut.
Auf was für eine Herzfrequenz fährst du dann runter, wenn du?
Das hängt ein bisschen von der Tiefe ab. Also absolute Profitaucher, zu denen ich nicht gehören, können ihre Herzfrequenz auf 40, 30 und teilweise niedriger runterfahren. Also in eine Richtung, wo man sagt, der ist jetzt klinisch eigentlich quasi fast tot. Das hängt mit Reflexen zusammen, wo man unter Tiefe und unter Druck noch weniger Sauerstoff verbraucht und dann quasi einen Zustand erreicht, den man an Land gar nicht erreichen kann. Mhm. Ich persönlich mache das als Hobby und nicht als Profitaucher, aber ich tauche auch auf circa 50 Meter Tiefe, wo man dann auch teilweise mehrere Minuten unter Wasser ist. Und dafür sind die Atemübungen ganz essentiell.
Okay, also es sind Atemübungen, um das Ganze zu trainieren.
Ja, exakt, genau. Mhm. Vereinfacht, vielleicht praktisch für Leute, die zuhören, wenn man sich jetzt fragt, wie kann man das im Alltag integrieren? Damit habe ich angefangen mit kleinen Atemübungen und quasi Alltagstricks. Einfach 5-mal tief durchatmen, ja, im Idealfall länger ausatmen als einatmen. Kann man ganz einfach machen zwischen Meetings, ja, wenn man irgendwie 8 Calls hintereinander hat. Dann nimmt man sich einfach diese eine Minute und dann kommt man notfalls mal eine Minute zu spät im Call. Und durch ein paar tiefe Atemzüge wird schon der sogenannte Parasympathikus, also quasi vereinfacht der Ruhenerv, das Teil vom Nervensystem, der mit Entspannung, Verdauung, Schlafen assoziiert ist, wird mehr aktiviert als der Sympathikus, der eher mit dem Fight- oder Flight-Reflex und Adrenalin zusammenhängt. Und das kann ein bisschen zentrieren, auch mit ein paar tiefen Atemzügen.
Ja, das fühlt sich ja dann auch so an. Also ich mache das ja auch hier und da. Es kommt einem so vor, als findet man wieder zu sich zurück, ne? Und kommt wieder an und kann dann wieder quasi
Kann dann weiter aus und
überlegen, was man als nächstes macht.
Ja. Und ich habe das, glaube ich, ein bisschen schmerzhaft gelernt. Also ich war immer im Sprintmodus und Startup ist natürlich oft auch Sprinten. Ja. Aber letztendlich muss man es auf eine Marathondistanz schaffen. Geht nicht alles gleichzeitig. Also ich musste mich da selbst auf mehr Geduld und Nachhaltigkeit trainieren und einstellen. Und besser ist, wenn man das schafft, bevor man komplett burned out ist. Und ich glaube, das ist auch möglich.
Ich würde die letzte Frage gern so formulieren. Also die Frage wäre jetzt, was du jungen Gründern mitgeben wollen würdest, nachdem wir jetzt, glaube ich, sehr, sehr inhaltsdichte Diskussionen oder Gespräche hatten, glaube ich, da war sehr, sehr viel dabei.
Ja.
Vielleicht formulieren wir es einfach so, dass wir sagen, was würdest du jetzt rückblickend anders machen an dieser Reise?
Ja.
Um das vielleicht jungen Gründern als Inspiration einmal zum Abschluss mitzugeben.
Ja, gute Frage. Ich glaube, im Rückblick wäre ich geduldiger und würde mich nicht ganz so hetzen ab dem Abi, möglichst schnell zu gründen und dann möglichst schnell irgendwas zu skalieren. Da frage ich mich in Retrospektive oft, warum ich da so getrieben war. Also das ist gar nicht abschließend zu beantworten. Und am Ende ist das Leben lang. Wenn man gesund lebt, dann hat man viele Jahrzehnte produktive Zeitspanne. Ich glaube, es ist egal, ob man 2-3 Jahre früher oder später an die Startlinie geht. Ich glaube, es ist nicht egal, ob man 10 oder 20 Jahre später an die Startlinie geht. Also ich sehe jetzt schon auch viele Freunde, die hängen in Private Equity Fonds, selbst bei Superfonds wie KKR oder Blackstone mittlerweile ein bisschen fest im goldenen Käfig und dann kommt vielleicht das erste Kind mit 35 oder 40 und dann geht die Risikoaffinität runter. Aber zwischen 3 und 5 Jahren und 10 und 20 Jahren ist ja viel Zeit. Also insgesamt bisschen geduldig sein, viel mit Leuten reden, das würde ich auf jeden Fall den Leuten empfehlen. Schreibt einfach Gründern auf LinkedIn, die meisten Unternehmer sind sehr zugänglich, auch wenn der Kalender voll ist. Vielleicht antworten die Leute dann nicht direkt, aber wenn du zum dritten Mal schreibst und einfach nach einem kurzen Kaffee fragst oder einem 15-Minuten-Call statt einer Stunde, dann sprechen Leute mit dir, dann kannst du dich schon, wenn du mit verschiedenen Gründern, mit verschiedenen Konstrukten und Investoren sprichst, dich viel besser in diese Pfade reindenken und für dich eben dann den richtigen Pfad wählen. Mhm. Ich glaube,
Hast du das aktiv gemacht oder würdest du sagen, du hättest es mehr machen können?
Ein bisschen. Ich habe viel mit WAU-Lern gesprochen, an der HSG echt wenige Gründer, lauter Finance- und Beratermenschen. Ich habe es ein bisschen gemacht. Ich glaube, ich hätte es wahrscheinlich noch mehr machen sollen. Und da sollte man sich einfach die Zeit nehmen. Wenn man dann loslegt, dann sollte man darauf eingestellt sein, dass ein unternehmerischer Pfad oft 10 Jahre oder länger braucht und nicht 2, 3, 4 Jahre. Diese schnellen Exits gibt es teilweise, Aber insbesondere, wenn du externe Investoren hast und es läuft gut, dann will ja niemand, dass du schnell exitest, weil dann ist ja noch viel zu tun. Ja. Und dem muss man sich einfach bewusst sein, dass das einfach wirklich ein langfristiges Commitment ist.
Also viel langfristiges Denken,
ja,
nicht kurzfristig abhetzen.
Genau. Und das war es mir so in dem jungen Alter, glaube ich, noch ein bisschen schwer gefallen.
Ja, kann ich unterschreiben. Ich glaube, ich bin ja nur ein paar Schritte hinter dir. Ich fange gerade langsam an, so die Ruhe zu lernen, ein bisschen ruhiger zu schlafen.
Ja.
Aber ja, ich glaube, das an jedem Eck quatschen, um es einfach auszudrücken, das ist eigentlich der Hebel schlechthin.
Ja. Ja,
auch für Vertrieb in unserem Bereich oder in jedem Bereich eigentlich. Ja, geh unter
rausgehen, sprechen,
challenge dein Produkt.
Ja.
Fahr dein Ego zurück, falls mal jemand sagt, die Idee ist doch nicht so geil, sondern das ist als Learning.
Ja, ja.
Ich glaube, das sind so die wesentlichen Themen, die ich nur unterschreiben kann, ja.
Cool.
Absolut. Vielen lieben Dank.
Danke dir.
War ein geiles Gespräch, finde ich. Und vielleicht machen wir wieder ein Follow-up.
Ja, auf jeden Fall. Hat Spaß gemacht. Danke dir für die Zeit auch.
Ja, und vielen Dank auch an euch fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Das war ein Ausflug in ein Venture Capital Erfolgsmodell, würde ich sagen, mit viel, viel unternehmerischen Insights, die es so jetzt nicht an jedem Eck gibt. Entsprechend freue ich mich, wenn ihr den Podcast auch weiterhin unterstützt und auch das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es wieder heißt Finance Data People. Vielen lieben Dank.